Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir leben in einer herausfordernden Zeit. Als Ossi muss ich sagen, bin ja so vorgestellt worden, bin auch stolz drauf. Die Säkularisierungswelle, die durch Europa läuft, durch Westeuropa, die ist im Osten schon drüber gelaufen. Und das, was jetzt läuft, die Säkularisierungswelle, das ist erst der Anfang. Dennoch, die Rede vom Niedergang der Kirche ist eurozentrisch, germanozentrisch und provinziell. Dass wir in einer zunehmend religionslosen Welt leben, ist ein Mythos. Die sogenannte Säkularisierungsthese gilt als widerlegt. Die Säkularisierungsthese, also dass in dem Maße, wie die Menschheit mit Bildung und Wohlstand versorgt ist, Religion sich im Niedergang befindet. Im Gegenteil, weltweit boomt der christliche Glaube wie noch nie in seiner Geschichte. Nur Europa ist so etwas wie die säkulare Insel im religiösen Meer. Man kann darüber lange diskutieren, das ist nicht mein Punkt, ich soll ja auch nur einen Impuls geben. Was die Gründe sind für den Rückgang von Religion in Europa, zumal in Deutschland. Nur ganz kurz, die Ursachen sind komplex. Aber wir erleben, wie eine Ära zu Ende geht, die schöne und auch segensreiche Ära der Volkskirche. Immer mehr Menschen gehen auf Distanz zur verfassten Religion und zur Kirche. Die Säkularisierung bringt ihre Früchte. Meine zweite Vorbemerkung, dennoch, ich bin ganz positiv. Und ein Grund, dass sie positiv sind, weil der christliche Glaube hat eine wachsende Relevanz weltweit, aber auch bei uns. Wir leben in einer komplizierter werdenden und bedrohlicher werdenden Wirklichkeit. Menschen brauchen Hoffnung, die den Horizont dieser Welt und dieses Lebens sprengt. Und die Sehnsucht nach spiritueller Selbstvergewisserung und nach Gottes Erfahrung wächst. Immer mehr Menschen suchen die Verwandlung und Neugestaltung ihres Lebens aus geistlichen Quellen. Das Problem ist, sie suchen überall bei verschiedenen Religionen und weltanschaulichen Entwürfen und so weiter. Aber nur wenige bei der Kirche, und das hängt auch mit unserer Geschichte zusammen und mit unserer mangelnden spirituellen Kompetenz. Die Wahrheit wurde in der Postmoderne radikal und tiefgehend relativiert, und das sorgt dafür, dass die Menschen verunsichert sind. Und in Zeiten, in denen viele Menschen in Angst leben, wegen Klimawandel, wegen Krieg und so weiter, wächst die Suche nach Halt und Geborgenheit. Überhaupt die Frage nach Identität, wer bin ich, was ist der Sinn? Die Frage nach Gotteserfahrung, nach Gemeinschaft ist präsenter denn je. Und liebe Freunde, das ist unsere Kernkompetenz. Man müsste uns eigentlich die Bude einrennen. Das hat seine Gründe, dass das nicht der Fall ist. Aber ich denke, die gute Zeit, vielleicht sogar die beste Zeit für die Kirche liegt noch vor uns, wenn wir uns vier Herausforderungen stellen, und die möchte ich kurz hier vortragen. Erstens, erste Herausforderung, dass wir uns als Kirche Jesu rückbesinnen auf unseren Markenkern. Entschuldigen Sie diese Marktsprache, aber die wird in der Welt verstanden. Unser Markenkern ist die Einzigartigkeit Jesu. Ich erlebe als ein Mensch in der EKD und als einer, der 7 Jahre Pfarrer war in Wittenberg, an Luthers Kirche. Ich erlebe, wie wir uns als Kirche rettungslos verzettelt haben. Und die Leute wissen nicht mehr, wofür wir eigentlich stehen. Sind wir eine Organisation für Klimaschutz? Eine Organisation, die vor allen Dingen dafür da ist, Migranten zu unterstützen? Eine Organisation für Geschlechtergerechtigkeit und so weiter? Liebe Freunde, das ist alles wichtig. Das sind wichtige Aufgaben. Aber das machen NGOs, Menschenrechtsorganisationen und Parteien besser als wir. Und die Frage, wofür steht die Kirche? Wofür ist die Kirche da? Was macht sie unverwechselbar? Was ist ihre Hauptaufgabe, ihr Unique Selling Point? Wir wissen es, Organisationen, die sich in der Krise befinden, müssen ihre Kräfte bündeln und sich auf das Zentrum besinnen. Unser Zentrum ist Jesus. Von der Reformation her, überhaupt durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, wissen wir, alle Aufbrüche der Kirche haben sich an Jesus Christus, wer er ist und was er für uns getan hat, entzündet. Der Aufbruch beginnt mit Jesus, wer er ist. Und da muss ich leider sagen, dass wir uns, das sage ich als leidenschaftlicher Theologe, dass wir in der Kirche, in der evangelischen Kirche, im deutschen Protestantismus weithin eine beschädigte Christologie haben. Die Christologie, also die Lehre, wer Jesus ist, ist aber das Zentrum, das Herz des Glaubens. Und wir haben Jesus, wer er ist, reduziert auf das Verstehbare, haben ihn zurechtgestutzt auf das, was in den Augen der Menschen gerade en vogue ist. Jesus ist mehr als ein religiös begabter Wanderprediger, mehr als ein frommer Sozialarbeiter, mehr als ein frommer Influencer, mehr als ein pazifistischer Revolutionär, mehr als ein Kritiker der etablierten Religion, mehr als ein Weisheitslehrer des richtigen Weges. Er ist der gottgesandte Erlöser und Heiland der Welt. Und die Herausforderung ist, in einer Gesellschaft tolerant Jesus zu bezeugen, als, wie Martin Luther das zusammenfasst, als Retter von Sünde, Tod und Teufel. Zweitens, es wird jetzt immer kürzer. Zweitens, Konversion als zentrale Lebensäußerung der Kirche. Die Religion der Zukunft wird gewählte Religion sein. Geerbte, institutionelle Religion befindet sich im Niedergang. Das ist ein ganz klares Forschungsergebnis der Religionssoziologie. Und darum, weil die Religion der Zukunft eine Option ist, bespielt das Thema Konversion, das alte Wort heißt Bekehrung, eine ganz große Rolle und ist zentral für kirchliches Handeln. Ins Zentrum rückt die Frage, wie wird man Christ, wie bleibt man Christ? Denn Christentum ist original eine Konversionsreligion. Christlicher Glaube ist ein Bekehrungsglaube. Ich könnte mit Ihnen jetzt die Bibelarbeit machen, angefangen vom Alten Testament, wo das hebräische Wort Schuf, also für Umkehr, ein zentrales Wort hin, bis hin Johannes der Täufer, Jesus, Paulus, lasst euch versöhnen mit Gott und so weiter. Ja? Also, Mission und Bekehrung sind von Relevanz. Und das wichtige Thema der Kirche muss sein, wie kommen Menschen zum Glauben, wie werden sie Jüngerinnen und Jünger? Und dabei ist es wichtig, dass wir bei der Bekehrung die evangelikale Engführung überwinden von ich und mein Jesus. Sondern wir brauchen einen dreidimensionalen Bekehrungsbegriff. Erstens die Bekehrung zu Christus, also unseren Retter und Heiland. Zweitens die Bekehrung zur Kirche als Gottes Instrument der Welt, das Christusheil zu bringen in Wort und Tat. Und drittens die Bekehrung zur Welt. Die Welt ist nicht einfach nur böse Welt, sondern die Welt ist Gottes Aufgabe. Und dazu gehört auch politisches Engagement und Bewahrung der Schöpfung und all die Sachen. Und da haben wir das auch mit an Bord. Diese dreifache Bekehrung. Drittens, Kirche der Zukunft, Mission. Mission heißt auch die Wiederentdeckung des Heiligen Geistes. Weil die Kirche heute die Leidenschaft und die Dynamik des Anfangs und der reformatorischen und erwecklichen Aufbrüche braucht, bekommt die Pneumatologie, also die Lehre vom Heiligen Geist, absolute Relevanz in Theologie und Praxis. Und die Pneumatologie ist das Stiefkind der Theologie. Ich erinnere an eins meiner Lieblingszitate von Karl Rahner. Der hat in den 60er Jahren, Karl Rahner, ganz großer katholischer Theologe, der hat in den 60er Jahren ein prophetisches Wort gesagt, geschrieben, dessen Bedeutung wir heute erst richtig erkennen. Er schreibt: Der Christ der Zukunft wird Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nichts sein. Der Begriff Mystiker ist uns etwas fremd. Mystiker bedeutet einfach Menschen, die eine persönliche Gotteserfahrung machen. Das bedeutet, ja, dass wir gegen die Geistvergessenheit unserer Zeit und teilweise auch unserer Kirche etwas entgegenzusetzen haben. Oft, also ich höre das, oft haben wir nicht mehr zum Heiligen Geist zu sagen, als der Geist weht, wo er will, ein Missverständnis von Johannes 3, Vers 8. Der Heilige Geist weht nicht einfach, wo er will, sondern er bindet sich. Und da müssen wir die ganze Pneumatologie, Lehre vom Heiligen Geist entfalten. Schade, dass ich hier die Zeit nicht dafür habe. Ja. Der Heilige Geist weht nicht einfach, wo er will, sondern er bindet sich an das Wort Gottes, nämlich wo Christus verkündigt wird, tritt der Heilige Geist hinzu. Und zwar Christus als Heiland der Welt. Der Heilige Geist bindet sich an den Glauben. Dort, wo Glaube ist, da kommt der Heilige Geist hinzu. Wir sehen es an Jesus, er konnte in seiner Vaterstadt, wo ihm der Unglaube pur begegnete, kaum Heilungen, kaum Wunder tun. Ja, der Heilige Geist bindet sich an das Gebet des Glaubens. Er bindet sich an Umkehr und Beichte, also Buße. Der Heilige Geist bindet sich an die Sakramente. Bei den Evangelischen sind es 2, bei den sind es 7. Und der Heilige Geist bindet sich an Betung und Lobpreis. Du stehst da, ich soll zum Ende kommen. Sehr gut. Ich kürze hier was ab. So. Viertens, Inkulturation des Evangeliums, mein vierter Punkt. Kirche hat weithin den Anschluss an die unterschiedlichen Lebenswelten verloren. Wir befinden uns in einer kulturellen Selbstisolation. Und es braucht eine neue, mutige und kreative Inkulturation des Evangeliums. Das heißt, dass wir die gute Botschaft multimedial umsprechen in die Lebens- und Verstehenswelt der Menschen. Ich komme zum Happy End. Pfingsten war gestern, Pfingsten ist heute, Pfingsten ist morgen. Jesus lebt, der Heilige Geist ist ausgegossen. Amen.